Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 123. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind zum einen Pascal.
Hallo.
Und zum anderen André.
Moin moin.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, André, dass du wieder dabei bist, nachdem wir in der letzten Woche leider verzichten mussten auf deine Anwesenheit. Wir reisen heute ins Jahr 2002, aber irgendwie auch ins Jahr 1999. Dazu gleich mehr. Es ist ja tatsächlich nicht ganz so häufig, dass wir hier einen Horrorfilm vorstellen können, der mit einem absoluten Weltstar im Cast auftrumpfen kann. Aber heute ist das tatsächlich mal der Fall mit Sylvester Stallone. Wir kennen ihn alle als Rocky, als Rambo oder aus anderen legendären Actionfilmen wie Cliffhanger oder Demolition Man. Ich glaube, da habt ihr auch gerade drüber geredet im Schaubefehl, André, ne? War Demolition Man?
Da war Demolition Man, genau. Matze muss den zum ersten Mal schauen.
Ja, und um zu erfahren, wie es zum heute besprochenen Film kommt, muss ich allerdings tatsächlich ein bisschen ausholen. Und zwar war es so, dass Mitte der 90er Jahre vom Ruhm von Sylvester Stallone nicht mehr so viel übrig war. Viele teure Projekte wie die erste Judge Dredd-Verfilmung oder der Katastrophenfilm Daylight scheiterten am Boxoffice und sorgten dafür, dass Stallone neuerdings eher ein Garant für Flops war und sein Ruf auch ziemlich beschädigt war. Und das sollte wiederum dazu führen, dass sich Stallone nun anderweitig orientierte. Er wollte eben nicht mehr nur Filme auswählen nach potenziellen Boxoffice-Ergebnissen, sondern eher nach eigenem Interesse an den Film oder an der Rolle oder am Drehbuch. Glücklicherweise hatte er da finanziell natürlich schon längst ausgesorgt, aber es war tatsächlich so, dass er Mitte der 90er Jahre noch eine Gage von knapp 20 Millionen Dollar pro Film kassiert hat, aber das war jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben. Das hätte ihm, ich glaube, Mitte, Ende der 90er Jahre niemand mehr bezahlt. Und sein Wandel in der Rollenwahl sorgte zunächst auch qualitativ für ein Erfolgserlebnis. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch da draußen den Film gesehen hat, aber an der Seite von Robert De Niro hat er ziemlich gut brilliert in dem Thriller Copland, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen kann, auch wenn er hier nicht so ganz reinpasst. Und auch die Kritiker haben den Film gelobt, haben Stallones Leistung gelobt und das Einspielergebnis passte. Aber gleichzeitig war das der Anfang vom Ende, vorzeitiges Ende für den Actionhelden. Es hat dann 3 Jahre gedauert, bis Stallone wieder ernsthaft vor die Kamera trat und einen Film gedreht hat. Und das ist unser heutiger Film aus dem Jahre 1999, Detox. Und da hören wir erstmal ganz kurz in den Trailer rein.
You ever play hide and seek? What makes that game so much fun? It's when the hunter is staring right at you.
One by one, he takes them.
I see you, but you don't see me.
One by one, they fall.
9 dead cops inside of 6 months.
This guy's a different breed.
FBI agent Jake Malloy has followed his trail to this remote outpost.
There's only 10 of you cops. I don't think anyone's gonna be bored.
Now, one by one.
Jack's missing.
His fellow officers are turning up dead.
Split the building into sections. Each person will clear that area.
Life begins with death.
He knows how the killer works.
What are you looking for?
It's him. He's taking trophies.
He knows how he thinks.
You study guys like this, right, Doc?
They don't just kill you.
What he doesn't know...
Grab the gun!
Stop it!
...is who the killer is.
We're dropping like flies here.
Hey, Malloy. Time to see how strong you really are.
Bow! Shouldn't you be at home?
Somewhere else.
1311, oh, west side. Go, go.
Hey. I'm sorry, but Mary can't come to the phone right now.
Mit Detox und den im Anschluss gedrehten, aber vorher veröffentlichten Film, dazu kommen wir gleich noch, Driven und Get Carter, begann Stallones Zusammenarbeit mit Medienfonds. Medienfonds kennt man vielleicht auch tatsächlich, und jetzt kommt der Spagat ein bisschen in eine völlig andere Richtung, tatsächlich zu Uwe Boll, der ja größtenteils auch mit Medienfonds und mit Geldern aus irgendwelchen Filmförderungen und so weiter Filme komplett finanziert hat. Und das war tatsächlich hier auch der Fall. Also die Filme Detox, Driven und Get Carter sind zum Teil oder fast größtenteils mit deutschen Fernsehgeldern und Filmfördergeldern finanziert. Das ist vielleicht eine ziemlich interessante Sache im Zusammenhang mit diesem Film. Auf jeden Fall sind alle drei Filme, die ich gerade genannt habe, kolossal und katastrophal gefloppt, obwohl sie ziemlich teuer waren. Und es ist so, dass Stallone auch bis heute absolut bereut, an diesen drei Filmen mitgewirkt zu haben. Aber dieser heute bei uns besprochene Film Detox, der hat nochmal so eine besondere Produktionsgeschichte, weil er eben zum einen erst 3 Jahre später veröffentlicht wurde, deswegen die Aussage von mir 99 und 2002, also der Film wurde 99 gedreht und kam erst 2002 ganz klein in die Kinos. Und das hat so ein bisschen mit der Produktionsgeschichte zu tun, mit den Dreharbeiten, vor allem mit dem Ende der Dreharbeiten. Ursprünglich sollte Ron Howard Regie führen, ist ja ein Hollywood-Star-Regisseur, aber er hat dann abgesagt, um den Grinch zu drehen. Das finde ich übrigens sehr witzig. Und Ersatz wurde dann mit Jim Gillespie gefunden, den ihr ja auch schon kennt, von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, haben wir ja hier auch schon im Podcast besprochen, aber auf jeden Fall jemand, der eine entsprechende Genre-Erfahrung zumindest schon mal irgendwie mitbringen kann, auch wenn es damals, glaube ich, sein Regiedebüt war und er auch seitdem bis heute, glaube ich, nur noch 1-2 kleine Sachen gedreht hat, was auch wiederum mit diesem Film hier zu tun hat, mit Detox. Jedenfalls hat seine Arbeit ganz normal funktioniert und der Dreh lief ganz normal ab, aber hinter den Kulissen fing es an zu brodeln, weil eben dieser Film von ganz vielen verschiedenen Produktionsstudios und Medienfonds finanziert wurde und alle wollten dann irgendwie in den Dreharbeiten mitmischen und wollten irgendwelche Ansprüche äußern. Und man war sich völlig unklar, welche Ausrichtung der Film nehmen sollte. Ob der ein kurzer Film und eher unterhaltsam werden soll oder ob er ein langer Film werden soll, so ein bisschen auch mit dramatischen Einflüssen. Soll das ein harter, brutaler Film sein oder soll das lieber einer mit niedriger Freigabe sein? Und der ausführende Produzent, dem ist dann der Kragen geplatzt und der hat auch das Set verlassen und hat dann Gillespie quasi im Umgang mit dem hohen Budget völlig allein auf dem Regiestuhl gelassen. Der hat den Dreh dann auch zu Ende geführt, aber der Film lief dann nach ein paar Test-Screenings, die Universal durchgeführt hat, erstmal im Giftschrank. Das hatten wir auch damals, ich glaube, Pascal, du erinnerst dich vielleicht noch, du warst auch dabei, André, bei Jason X hatten wir das, glaube ich, auch damals, das Werner's Warner, glaube ich, die haben ja den Film auch irgendwie 2-3 Jahre irgendwo in einem Schrank gehortet, bis der dann irgendwann mal rausgeholt wurde. Und so war es hier dann auch der Fall, so ist der Film 99 nicht rausgekommen und auch 2000 nicht rausgekommen. Und dann hat Universal plötzlich gesagt, Leute, lasst uns Nachdrehs machen. So ein Jahr, nachdem der Dreh zu Ende war, mussten die Leute einfach nochmal ans Set gehen und es wurden Szenen nachgedreht. Der bekam neue Szenen, der Film wurde komplett umgeschnitten und viele ursprüngliche Inhalte wurden entfernt. Teilweise das Ganze unter der Aufsicht von eben genau Ron Howard. Und dann bestand der Film irgendwie auch irgendwelche Test-Screenings mit dem Publikum, was Universal jedoch nicht davon abgehalten hat, den Film wieder zurück ins Regal zu stellen. Und so ist der Film erst 3 Jahre nach Drehende rausgekommen. Er hat in Europa einen kleinen Kinostart bekommen, ist hier gefloppt. In den USA hat Universal die Rechte schon vor Release an so eine ganz, ganz kleine Nischenfirma verkauft für einen ganz schmalen Taler, die den Film dann auch umgetitelt haben in ICU und haben den dann irgendwie in, glaube ich, nicht mal 100 Kinos präsentiert. Und der ist irgendwie schon 2 Wochen später auch auf DVD erschienen. Hat kein Werbebudget bekommen und war somit ein kolossaler Flop mit 7 Millionen Dollar Einspielergebnis auf 55 Millionen Dollar Budget. Und ich glaube, die 7 Millionen Dollar Einspielergebnisse sind schon größtenteils irgendwelche Direct-to-Video-Sachen. Auf jeden Fall war Stallones Karriere zu diesem Zeitpunkt quasi tot und nicht existent. Und erst später mit John Rambo hat sich der Hollywood-Star quasi wieder aus der Schlinge gezogen und ist ja auch mittlerweile wieder groß angesagt in Hollywood, Oscar nominiert wieder und alles drum und dran. Also für ihn ist alles gut gelaufen, was man für Jim Gillespie wahrscheinlich nicht behaupten kann. Und jetzt habe ich erstmal genug geredet. Pascal, André, ihr habt den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, oder?
Ja.
André?
Ja.
Ja. Was habt ihr erwartet, als ich euch den Film vorgeschlagen habt und ihr gesehen habt, okay, Horror-Thriller, Stallone, was soll da passieren? Habt ihr überhaupt schon mal gehört von dem Film vorher?
Ich nicht so richtig. Also Detox war mir irgendwie ein Begriff, aber ich dachte immer, es wäre so ein Actionfilm. Ich hätte den immer so als Actionfilm verbucht. Und erwartet, gute Frage, nicht so viel eigentlich. Also ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Sly halt wirklich schon mal so in dieses Horror-Slasher-Gefilde abgedriftet ist. Schon gar nicht wusste ich, dass der Regisseur eben wie gerade von I Know What You Did Last Summer war. War mir auch alles komplett neu. Und ja, letztendlich erwartet ja echt nicht viel. Ich habe wirklich einfach gehofft, bitte sei nicht kompletter Müll und da unterhalte mich noch irgendwie. Also, weil ich meine, klar, es gibt Geheimtipps, aber wenn ein Film mit Sly wirklich auch so voll unterm Radar läuft und du nie was drüber hörst und schon gar nichts groß Positives und der nirgendwo auf irgendwelchen Listen auftaucht von Filmen, die man mal gesehen haben könnte, sollte, wie auch immer, dann bin ich da eh schon mal vorsichtig. Von daher, ich bin da relativ erwartungslos rangegangen, um da auch mich höchstens überraschen zu lassen und vor allem aber eben auch nicht enttäuscht zu werden, sage ich mal, also wenn ich überhaupt Erwartungen gehabt hatte. Aber ich bin da eher sehr nüchtern rangegangen.
Ja, ich weiß auch, ich glaube, wenn ich von ihm gehört habe, dann wahrscheinlich, weil du es irgendwann schon mal erwähnt hast, Chris. ja, ähnliche Erwartung wie André. Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass das hier irgendwie dann doch der Geheimtipp ist, weil wie André halt schon gesagt, das wäre dann halt einer, der wäre auch schon öfter mal halt irgendwie durch die Internet-Filmbubble gegangen, weil es halt mit Sylvester Stallone ja ein Schauspieler ist, der jetzt halt immer noch relevant ist und ja, dann wäre halt immer mal wieder Zeit gewesen, so einen Geheimtipp auch hervorzuholen. Entsprechend habe ich auch einfach nur gehofft, oder was heißt gehofft, erwartet, dass das, wenn überhaupt, sehr durchschnittlich, wahrscheinlich eher unterdurchschnittlich wird. Ja, das waren so meine Erwartungen. Wie hast du denn zum ersten Mal von dem Film, oder wann hast du den zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen, gesehen?
Ich habe den, glaube ich, das erste Mal gesehen, als er auf Blu-ray frisch rauskam. Das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her. Aber es ist ja jetzt kein großes Geheimnis, dass Sylvester Stallone ja so mein Lieblingsschauspieler ist und irgendwie habe ich eine Gelegenheit gesucht, den irgendwie mal im Podcast unterzubringen, aber seine Filme passen ja sonst thematisch wirklich überhaupt nicht bei uns rein und das ist dann halt der noch am ehesten hier reinpassen würde, gerade so, deswegen passt das schon ganz gut, auch wenn es dann wiederum, so viel sei schon mal verraten, wahrscheinlich einer seiner schlechtesten Filme ist, aber Pascal, kurz mal eine Zusammenfassung, worum geht's in Detox?
Auf der Jagd nach einem Serienmörder erleidet FBI-Agent Jake Malloy einen schweren Schicksalsschlag. Der Killer, welcher gerade erst wieder einen Polizisten umgebracht hat, bricht ins Haus des Agenten ein und ermordet seine Verlobte. Nachdem der immer noch unbekannte Mörder fliehen konnte, stürzt Jake in eine tiefe Depression, die er in Alkohol zu ertränken versucht. Sein Kollege und guter Freund Chuck Hendricks empfiehlt ihm eine abgelegene Klinik in Wyoming, speziell ausgelegt für traumatisierte Polizisten. Dort angekommen, beginnt erneut Polizisten zu sterben und Jake Malloy muss sich schnell der Möglichkeit stellen, dass der Mörder seiner Verlobten ihm in die verschneite Ödnis von Wyoming gefolgt sein könnte.
Ja, kurz die harten Fakten. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5. In der IMDb 5,3 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, ist hier uncut auf Blu-ray und auf DVD oder digital ganz normal ungekürzt erhältlich. Mittlerweile gibt's auch in den USA auf Blu-ray, ganz frisch released, glaube ich, im Mai oder im April, den Director's Cut von Jim Gillespie auf einer neuen Blu-ray, allerdings angeblich nur in VHS-Qualität. Wir konnten das jetzt selber noch nicht prüfen, aber können das mal durchaus glauben. Bessere Qualität ist da nicht vorhanden. Und es gibt da ein paar signifikante Unterschiede im Film. Aber dazu kommen wir vielleicht am Ende dann nochmal. Da gibt's ganz frisch von den Kollegen von Schnittberichte.com. Die haben dort einen Schnittbericht angefertigt und da werden wir am Ende nochmal kurz von berichten. Ansonsten haben wir schon gesagt, Jim Gillespie ist der Regisseur und André, der Cast ist ja schon überraschend gut ausgestattet, muss man sagen, oder? Also wir haben Kris Kristofferson hier an Bord, den kennen viele Horrorfans aus Blade zum Beispiel, ältere Kinofans aus dem, glaube ich, aus der zweiten Verfilmung von A Star Is Born und aus dem Scorsese-Film Alice Doesn't Live Here Anymore. Jeffrey Wright aus James Bond haben wir, Tom Berenger aus Platoon, Stephen Lang hatten wir auch schon im Podcast aus Don't Brief und der Terminator 2 Antagonist Robert Patrick und selbst Dina Meyer, auch Genre-Fans bekannt aus Saw und Starship Troopers, ist mit an Bord. Verspricht ja erstmal relativ viel, oder André?
Ja, bei Dina Meyer habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ja einen kleinen Crush auf die, früher mein absolute Nummer 1 Grund, immer Starship Troopers zu gucken, 10-mal am Tag. Und ja, scheidet schnell aus dem Film leider, deswegen war nicht so viel von ihr zu sehen. Aber ja, ansonsten war ich auch sehr überrascht von dem Cast, definitiv. Also klar, das sind zwar alles also Nebencharaktere dann, man hat ja einfach sehr viele Figuren im Film, kann man direkt vorwegnehmen. Und ich fand's überraschend eben, wie aus heutiger Sicht vor allem, wie namhaft die besetzt sind. Damals waren noch nicht alle von denen so mit Filmen behaftet, die man sich heutzutage gerne anschaut wie heute. Aber ja, mit Stephen Lang allein und eben, wie gesagt, mit Robert Patrick allein, da zwei Figuren, die mir sofort ins Auge gesprungen sind. Jeffrey Wright fand ich, kann ich euch schon mal sagen, fand ich im Film leider extrem nervig. Also er spielt zwar auch einen Charakter, der nervig sein soll, aber das ging mir schon richtig, richtig auf den Sack quasi, mal um es auf gut Deutsch zu sagen. Ja. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr facettenreicher Cast hier. Ich fand es auch geschickt, muss man sagen, dass sie den Cast überhaupt so markant besetzt haben. Weil es halt nachher, um auch schon mal kurz Fist and Fact zu greifen, es wird ja so ein bisschen so ein Whodunit-Ding, so ein Slasher-Slash-Whodunit-Geschichte. Und ich fand es gut, dass sie da dass sie viele Charaktere genommen haben, die nicht verblassen, sondern die auch, jeder von denen hat so, ist ja schon Charakter und jeder von denen bringt auch was auf die Leinwand. Und das macht, das hilft dabei später nicht zu schnell auch zu selektieren, wer könnte hier auf jeden Fall irgendwie der Böse sein, wer nicht und so weiter. Von daher fand ich das ganz geschickt gemacht, dass da jeder so ein bisschen so eine gewisse Ausdruckskraft hat. Ja, wie gesagt, sind alles Nebencharaktere, kriegen aber trotzdem gut Screentime und ja, auf jeden Fall der Cast verspricht erstmal mehr, als man dann irgendwie doch bekommt, schon mal auch, um das vorweg zu sagen.
In der ersten halben Stunde ist es ja so, dass der Film sich dann noch in andere Gefilde begibt. Pascal hat es eben schon erwähnt. Es beginnt quasi damit, dass wir in Erfahrung bringen, dass dort ein Cop-Killer umgeht und einfach Polizisten umringt, scheinbar ohne Methode und random. Wir haben Sly, der den Detective Jake Malloy spielt, der glücklich verliebt ist, auf dem Weg seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Und dann sehen wir, wie sein Kollege umgebracht wird. Auch durchaus eine der wenigen blutigen Momente des Films, als dort die Bohrmaschine durch den Türspion ins Auge geht. Und es stellt sich dann heraus, dass eigentlich Jake die ganze Zeit im Visier des Killers ist und er quasi alle anderen Leute dort nur umgebracht hat, um irgendwie Jake Malloy auf sich aufmerksam zu machen. Und es ist dann so, dass der tragische Moment geschieht, dass der Killer bei Jake zu Hause ist und seine Partnerin dort umbringt und uns das Bild hinterlässt, wie Jake an den Tatort kommt und seine eigentlich zukünftige dort erhängt und mit herausgestochenen Augen im Wohnzimmer hängt. Ziemlich hat er Tobak, Pascal, oder? Also ich frag da gleich mal vorsichtig, auch schon im Wissen, wie der weitere Film natürlich verläuft. Unerwartet starker Start aus meiner Sicht. Würdest du mir recht geben?
Also ich mag den Anfang des Films auch auf jeden Fall mehr als dann alles, was darauf folgt. Und ich fand es auch irgendwie schön, am Anfang mal zu sehen, dass die Rolle, die Sylvester Stallone hier spielt, halt auch mal ein bisschen dann ja auch so wirklich seine fröhlichen, positiven Noten hat in diesen kurzen Szenen, in denen er dann halt mit seiner Partnerin da zusammen in der Wohnung ist und auch, wenn sie dann in der Polizeikneipe sind, da am Tisch sitzen und sich da so ein bisschen bekappeln, das ist auch alles cool. Dann, ja, dieser ganze Moment, also ich muss sagen, es ist schon stark jetzt für die Verhältnisse des Films, wenn dann diese Spannungsszene aufgesetzt wird, im Sinne von, sie sind bei dem einen Mord und parallel wird er angerufen von dem Mörder, der gerade bei ihm zu Hause ist. Das ist schon nicht super schlecht, aber ist jetzt aber auch nicht bahnbrechend im Vergleich zu anderen Thrillern. Ich muss aber sagen, dann, wie er dann halt wirklich, wie wir dann sehr schnell halt diese super tragische Szene sehen, wie er dann halt seine erhängte oder zumindest aufgehangene Freundin da sieht, das ist setzt auch direkt so eine super depressive Note irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob das an der Inszenierung lag, aber ich meine, das sollte traurig sein, klar, aber es ist halt auch schon sehr Schlag in die Magengrube, also ein sehr herber Schlag in die Magengrube. Und auch wenn es irgendwie jetzt mit der, für meinen Geschmack, fast schon spannendste Teil des Films war, trotzdem irgendwie jetzt auch nichts, wo ich sag, yay, sondern irgendwie war das so ein bisschen, weiß nicht, wie ihr das empfunden habt.
Wie ging's dir, der André?
Also generell mal, ich finde vor allem, also den Anfang hat meine Verlobte auch mitgeguckt. Das erste, was sie sagte, war nach dem Intro, das war jetzt schon mal viel zu lang. Das Intro, in dem ja dieser Monolog gehalten wird, da diese seltsamen Schnittbilder, wo du auch schon teilweise Bilder aus dem Film siehst. Stimmt. Irgendwie.
Das schön von das, 7 auch geklaut irgendwie.
Ja, total. Das war richtig weird. Da war ich auch, das wirkte auch sehr billig. Da war ich schon erst so, okay.
Lustigerweise da schon mal kurz der Einschub, das habe ich gesehen, im Schnittbericht, bei Schnittbericht.com, das Intro ist tatsächlich komplett anders. Also die Opening Credits als in der, also in dem Director's Cut als in der Kinofassung. Aber zurück zu dir, ja.
Ja, Ja, wie weit das war, das wirkte schon so ein bisschen billig am Anfang, da war ich schon ein bisschen abgeturnt. Aber ansonsten, ja, der ganze erste Part, so bis eben zu diesem tragischen Mord, war ich noch sehr hooked, muss ich sagen. Ich dachte, und du hast mich ein bisschen gespoilt, was es angeht, Chris, weil du meinst vorab schon, du wirst dich nach 20 Minuten des Films fragen, wie es noch so schlecht werden kann. Und da gebe ich dir vollkommen recht, weil der Anfang fand ich wirklich gut. Das war, ich dachte wirklich, der Film geht auch so weiter. Es wird halt so ein Cop-Hunter-Thriller, dass eben, ja, dass Sly eben diesen Killer jagt, so eine Serienkiller-Geschichte, eben so ein bisschen Sieben, dass eben immer wieder tote Cops auftauchen und er muss rausfinden, was Phase ist und dass dieser, wie es in den meisten Filmen sonst auch gewesen wäre, dass dieser tragische Tod seiner Verlobten quasi der Racheauslöser wäre, um jetzt richtig nach vorne zu gehen, in den Killer zu jagen, so. Und ich dachte, genauso geht das jetzt eben weiter. Aber dann kommt halt plötzlich dieser Riesentwist quasi und der Film ändert ja einmal 360 Grad seine gesamte Richtung, ja, 180 Grad besser gesagt, nicht 360, 180 Grad seine gesamte Note und der ganze Film wird ja plötzlich ein ganz anderer. Und ja, aber bis dahin war ich wirklich richtig drin, wobei ich sagen muss, der Impact war bei mir nicht so stark da, weil es dafür schon wieder zu schnell ging und ich kannte noch nicht viel von Sly. Also ich kannte von dem Charakter noch nicht viel, deswegen so einen dramatischen Akt so schnell im Film einzufassen, das trifft mich dann nicht so, als wenn ich schon diesen Charakter jetzt einen langen Aufbau erlebt habe, weiß mehr um den, weiß ein bisschen, wie er fühlt und so weiter. Mhm. Es war schon ganz gut inszeniert, wie Pascal auch sagt, es ist auch richtig, ja, richtig dramatisch, überdramatisch inszeniert und richtig, richtig depressiv, stimmt schon. Und das hat ja dann auch so geht's ja dann auch weiter, das hat die Schlussfolgerung auf Slice künftigen Charakter im Film. Aber ich war schon sehr überrascht dann doch insgesamt eben einfach, dass das dann so schnell ging. Aber ja, bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, fand ich den Film wirklich extrem ansprechend, ja.
Generell ja wirklich tatsächlich legt er ja ein richtig ordentliches Tempo vor. Da kann man zumindest schon ein bisschen ahnen, dass es vermutlich nicht so weitergeht. Und ist es dann auch, man hat ja dann scheinbar den Täter gefunden, der aber selbst Selbstmord begangen hat. Und wir werden dann in einen 3 Monate späteren Zeitraum versetzt und Jake Malloy ist depressiv und alkoholsüchtig, hat einen Selbstmordversuch und sein befreundeter Detective, hieß er Detective Hendrickson, Pascal? Hendrickson, ne? Was glaube ich?
Chuck Hendrickson.
Ja, ach, Hendrickson, okay. Gibt ihm dann die Empfehlung, in diese Therapieeinrichtung in Wyoming zu gehen für Cops, von Cops. bis dahin würde ich sagen, ja, ist das einfach so ein netter, vielleicht sogar ganz guter Thriller. Und dann, wie André es schon eben gesagt hat, kommt halt direkt der Twist, vor allem einfach dieser Genre-Twist sozusagen. Denn nun sind wir plötzlich für die letzten 2 Drittel des Films in einer verschneiten Therapieeinrichtung, die mich so ein bisschen, um es auch schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, so ein bisschen an John Carpenter's Das Ding erinnert hat, also The Thing, auch mit diesem Unwetter und du hast dort einfach ganz viele Männer dort, die alle irgendwie verdächtig sind und irgendeiner ist aber böse und das ist ja auch so ein bisschen das, wie quasi irgendeiner ist infiziert oder sowas von diesen, aber wer ist es? Und ja, das ist im Prinzip ja erstmal, finde ich, Pascal, eigentlich eine gute Ausgangssituation, eine gute Location, weil ich meine, so ein abgelegenes, verschneites Setting ist ja prinzipiell erstmal was eher selten ist.
Aber können wir das, bevor wir da hinkommen, können wir bitte noch mal kurz vorher noch mal über den Selbstmordversuch reden?
Ja,
mach. Da war der Punkt, wo ich mir wirklich dachte, wie unfähig inszenieren kann man denn eigentlich? Also da war ich wirklich schon, da war der Moment, wo ich am ersten Mal richtig raus war aus dem Film. A, dieser dämliche Einstellung, wie Sly in diesem Wohnzimmer sitzt, ohne Möbel. Wo ich mir denke, okay, du bist depressiv nach einem schweren Schicksalsschlag, dann schmeiß ich meine Möbel weg. Okay? Ja?
Aber
das war das ausgeräumte Haus. Ja, ja.
Genau.
Ja. Es wirkte so über, also es wirkte so Klischee halt. In diesem leeren Raum, dann draußen regnet's, das Zimmer ist so leicht eben, der Mond scheint so rein und es war so ganz melodramatisch, es war mir irgendwie too much. Aber dann bitte auch wirklich die Inszenierung des Selbstmords. Er schneidet sich halt die Puls an, auf, wie du gesagt hast. Was macht er? Er macht's halt auch noch falsch. Als FBI-Agent könnte man vielleicht wissen, wenn man sich wirklich umbringen möchte, wie man sich die Pulsadern aufschlitzt, denn er macht nämlich er macht nämlich Across-the-Road-Fehler. Er schneidet sich die Pulsadern quasi quer auf. Ich möchte jetzt keine Anleitung geben zum Disclaimer hier.
Deswegen weiß ich aber auch nicht, ob der Film das nicht vielleicht absichtlich macht, um keine Anleitung zu geben. Ist das so ein Fight Club-Ding, dass sie kein echtes Bombenrezept einbauen?
Möglich. Normalerweise macht man es ja, man nennt das down the line, also man macht es ja quasi senkrecht den Arm runter. Aber es wirkte, ich weiß nicht, in diesem melodramatischen Zimmer und dann halt so lieblos, zack, zack, und dann sitzt er da und alles ist schlimm. ich weiß nicht, ich fand es leider einfach nicht gut inszeniert. Da war ich
vor allem, dann war doch Schnitt Auto, oder?
Genau, und dann Schnitt, ist mehr oder weniger Auto. Schnitt und dann dann Schnitt und oder doch schon Schnitt.
Ja, ich glaube auch.
Ja, doch, genau, ja. Aber ich fand es einfach sehr, sehr, auf der einen Seite sehr klischeehaft und kitschig und dann aber halt auch die Darstellung des Ganzen, weiß nicht, hat mir nicht gefallen. Da bin ich kurz ausgestiegen, da habe ich über den Film gemeckert, obwohl ich allein im Raum saß. Da habe ich lautstark den Fernseher gesagt, nee, oder? Da war ich wirklich kurz so, naja, aber es ist meine Meinung.
Ja, ne, jetzt gut inszeniert oder effektiv fand ich es auch nicht. Und halt, für mich war es dann gerade dieses Schnitt, okay, anscheinend hat es nicht geklappt und der ist jetzt doch auf dem Weg. Und diese Szene sollte uns nur zeigen,
wie fertig er ist.
Ja, aber es ist weird. Ich mochte aber auch, ehrlich gesagt, die Szene davor, wenn er dann da, das war halt auch so Klischee, diese beiden Cops, wie sie da halt in der Bar sitzen. Und dann nimmt er die Waffe und da sagt, sein
richtiger
Mann und bring dich. Ja, und feuert in die Luft, was auch so, Digga, was ist denn los? Wieso schießt du denn jetzt in die Decke? Das ist doch, das kannst du echt nicht bringen. Ist schon alles sehr Klischee.
Ja, wollte ich nur sagen.
Frage, trotzdem doch mal wieder zurückgeworfen zu dir, Pascal. Der Beginn in der Therapieeinrichtung, alles ist verschneit, wir sind isoliert, lernen die Figuren kennen, den Doc kennen, gespielt von Chris Christopherson, wir lernen die ganzen Cops dort kennen, die dort in Behandlung sind, und wir stellen fest, ein Unwetter bahnt sich an und viele Streitigkeiten dort vorzufinden. Ich würde sagen, auch wenn wir natürlich wissen, dass der Film aus dieser Ausgangssituation nicht viel macht, diese selbst ist aber eigentlich vielversprechend, finde ich.
Ja, also ich habe auch auf jeden Fall zuerst so sehr schnell an das Ding gedacht. Da ist halt irgendwie, die Parallele ist offensichtlich, aber trotzdem hatte ich hier von Anfang an nicht das Gefühl, dass das ja irgendwie auf einem auch nur annähernd ähnlichem Niveau unterhaltend sein kann. Weil das war, sobald wir da angekommen sind, ab dem Moment ist das halt auch wirklich eine grau in grau, triste, depressive, dunkle Scheiße. Also es ist halt, du hast da halt gar keine Kontraste in diesem Setting, und ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt. Ich meine, ich verstehe dieses Prinzip, es ist ja auch in echt, also Leute müssen für ihre Entgiftung oder um vom Drogen wegzukommen unter Umständen halt weit weg von allem Möglichen an Spaß und großen Städten sein, also so Ödnis verstehe ich schon. Aber dann macht er doch keinen zweiten Weltkriegsbunker draus, wo dann so.
Ja, danke.
Das ist halt richtig sad, so.
Da drin will ich mich direkt nochmal umbringen.
Ja.
Entschuldigung, also ist so. Das ist so trostlos. Ich war auch direkt so ernsthaft. Ernsthaft?
Ja.
Es ist vor allem, gerade hier wird dann deutlich, du hast es ja schon angedeutet, André, es ist jetzt, okay, der ganze Film ist natürlich nicht so schlecht inszeniert wie die Szene, die du eben beschrieben hattest, aber es ist jetzt auch nicht mehr als handwerklich okay, das Ganze. Und wenn du dann aber dem Regisseur auch noch als Location, wie Pascal schon gesagt hat, so ein graues Gebäude im weißen Schnee mit ganz vielen grauen Räumen und grauen Zimmern und was weiß ich, dann noch gibst, was willst du da noch machen aus dem Ding, ne? Also das ist ja halt, die Langeweile ist da schon quasi im Setting so ein bisschen vorprogrammiert.
Ja.
Wie Pascal halt sagt,
so, man muss halt raus aus seiner gewohnten Umgebung und so weiter. Ja, alles cool. Aber wenn es darum geht, halt dieses so ein Therapiezentrum für eben Polizisten, die Schicksalsschläge hatten, die durchgeknallt sind, die irgendwie ihren Halt verloren haben. Warum muss das denn aussehen wie wirklich die letzte trostlose Bunkeranlage? Wieso kann das nicht ein normales Rehab-Center sein? So mit, weiß ich nicht, mit Spa und Blümchentapete irgendwie. Also warum kann das denn nicht schön sein trotzdem? Oder irgendwie halt warm und beruhigend? Wieso muss das denn so eine kalte, das sieht ja aus wie ein Gulag. Also Entschuldigung. Das sieht aus, als ob die sind ja auch so in Zellen. Das sieht aus wie ein Knast. Also da war ich auch wirklich total, das ist also als Setting, ich verstehe, warum sie es genommen haben, weil es irgendwie für so einen Slasher-Thriller irgendwie ganz cool ist, aber zu dem generellen Setting des Films und was das darstellen soll, finde ich, passt das halt überhaupt nicht.
Ja. Und auch als Zuschauer hat es mich dann tatsächlich nicht lange irgendwie, fesseln können, weil es, weiß nicht.
Es ist halt auch nicht abwechslungsreich dann.
Ja,
vor allem das Schlimme ist, du hast ja dann auch noch diese Unfähigkeit, ich weiß nicht, also es ist euch bestimmt auch aufgefallen, ich finde, der größte technische Mangel des Films ist der Schnitt. Und ich weiß jetzt eben nicht, weil wir es halt eben noch nicht überprüfen konnten, weil wir den Director's Cut noch nicht gesehen haben, aber so wie der Film in dieser Kinoversion, nenne ich sie jetzt mal, in dieser Uncut-Version rausgekommen ist, finde ich den Schnitt katastrophal. Der hat so viele Anschlussfehler und der gibt überhaupt kein Gefühl für Zeit und Örtlichkeit wieder. Und du hast eben schon diese Örtlichkeit, wo jeder Raum gleich grau aussieht. Aha. Jede Zelle, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist ja teilweise Zellen mehr oder weniger fast. Alle sehen gleich aus und du weißt gar nicht, wo da was überhaupt ist. Ja. Weil es immer so schlecht aneinander geschnitten ist. Da gibt es, glaube ich, irgendeine Szene, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, glaube ich, Moment mal, in der, genau, Stallone irgendwie mit einer Gruppe Patienten redet und dann gibt es einen Schnitt, in der er dann auf einmal in seinem Zimmer eingesperrt ist, nahtlos und man weiß nicht warum und was weshalb. Und
ja, stimmt, ja.
Das ist ganz katastrophales Editing dort. Das ist so stümperhaft zusammengeschnitten und du weißt halt einfach nicht, wo da was ist. Du siehst zwar einmal irgendwie ab und zu, das ist, sowas hasse ich ja auch immer, wenn Szenen überblendet werden, in dem einfach so ein Shot draußen von der Location gemacht wird, um zwei Szenen miteinander zu verbinden. Einfach nur so eine einsekündige Kameraeinstellung von dem Gebäude. Mhm. Und das sieht ja nicht groß aus, das Gebäude, das sieht eher klein aus. Und ich möchte dann wissen, wie ist das unterirdisch irgendwie miteinander und sowas. Das interessiert mich einfach, um mich zurechtzufinden dort. Aber das hat der Film überhaupt gar nicht. Also der, weiß ich nicht, das hat mich völlig konfus irgendwie zurückgelassen teilweise. Ja, fand ich echt nicht gelungen. Es gibt dann zwei weitere Selbstmorde, um beim Thema zu bleiben, innerhalb der ersten 24 Stunden der Anwesenheit schon von Sly. Und wir werden dann herausfinden, dass das vermutlich doch keine Selbstmorde waren, dass dort irgendjemand umhergeistert, der es mit den restlichen Cops nicht gut meint. Und wir haben parallel immer noch die Geschichte von Detective Hendricks dazu, der irgendwie, ich weiß nicht, ob der für ein bisschen Comic Relief sorgen soll, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, er hält quasi Corona-bedingt etwas Abstand zu der ganzen Situation und ist Eisangeln, bis er eine Leiche entdeckt dort. Aber wie fandet ihr dort diesen Parallelstrang? Also macht das Sinn, ihn dort irgendwie noch drin zu behalten im Film? Oder dient er da, um das ein bisschen aufzulockern aus unserer Ödnis? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden, André.
Das gehört mit zu den Punkten, wie du gerade gesagt hast. Das gehört mit zu den Punkten, die ich dann irgendwann auch nicht mehr so richtig einordnen konnte, weil da auch schon wieder so viel Konfuses passiert ist. Weil ich finde auch teilweise dann, dadurch, dass es A, alles gleich aussieht, B, du so viele Charaktere hast, ist es mir dann teilweise passiert, dass ich immer zehnmal hingucken musste, wer ist denn das gerade? Dann haben die dann teilweise noch halt ihre, weil es ja halt krasser Blizzard irgendwie ist, dann haben die ihre dicken Kapuzen-Schneemäntel auf und teilweise bist du dann erstmal so, okay, wer ist das jetzt? Dann hast du wieder irgendwelche komischen Außenaufnahmen von Leuten, die irgendwie rumrennen. Teilweise merkst du auch im Dialog, dann rufen sie immer extra Namen, damit du weißt, wer es ist. Das ist mir mal aufgefallen. Es gibt so zwei, drei Szenen, da sagt er irgendwie, zum Beispiel Sly sieht mal eine Leiche. Und dann sagt er so zu sich selbst so, ja, bla bla bla. Damit du halt einfach weißt, auch als Zuschauer, wer ist es eigentlich, weil du es sonst gar nicht erkennen würdest. Und das gehört auch für mich so als Szene eben dazu. Das sind teilweise, sind auch so Lückenfüller drin, wo du merkst, es ist nicht nur der Schnitt, ist nicht nur holprig, sondern teilweise sind es einfach Szenen, die hättest du auch einfach weglassen können. Oder die wirken halt wie Füllmaterial. Und dafür sind vielleicht andere Sachen, die wichtiger wären, irgendwie rausgefallen. So wirkt das auf mich manchmal. Und das war in so, in dieser Szene jetzt auch, die du gerade beschreibst, war es für mich das Gleiche. Irgendwie, das wirkte so wie eine Szene, die war völlig vor, die lief am Film vorbei.
Ja.
Ja. Alles gut.
Ja, halt, Katze darf drin bleiben. Die schneiden wir doch hier nicht aus im Podcast. Genau. Pascal, wie hast du das gesehen? Der Nebenplot, der immer noch offen ist.
Ich habe halt von Anfang an halt so dieses, da muss ich dann halt an Shining denken einfach, weil, es ist dann doch die externe Figur, die wahrscheinlich irgendwann dann wieder zur Szenerie gerufen wird oder aus eigenem Antrieb dann dahin kommt, um dann halt irgendwo im Finalsakt dann noch eine ausschlaggebende oder zumindest irgendwie Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Ist ja auch irgendwie passiert, wenn auch jetzt nur sehr, auch seltsam, wirklich sehr seltsam. Aber ja, davon abgesehen wirkte das so, wie André sagt, halt auch konfus. Und vielleicht war da auch noch mehr, hätte das irgendwie noch anders. Sollte da eigentlich noch mehr passieren mit ihm? Keine Ahnung, aber
vor allem, du weißt halt, ein anderer Film würde das irgendwie spannender aufziehen. Du weißt ja die ganze Zeit, dass Hendricks da ist, weil er irgendwann für den Plot noch mal relevant wird und wahrscheinlich irgendjemand in der Not retten wird oder helfen wird, so.
Ja.
Also, das ist halt so wie, keine Ahnung, ja, mich erinnert das so ein bisschen wie, das muss ich gerade überlegen, war das Ice Cube? Ice Cube in Halloween Age 20 auch, da weißt du es auch irgendwie, dass der irgendwann nochmal aufploppt, um irgendwem zu helfen, obwohl seine Geschichte eigentlich parallel die ganze Zeit läuft zum Film. Aber ja, das ist schon ein bisschen.
LL Cool J, aber ja.
Was habe ich gesagt? Habe ich Ice Cube gesagt?
Ice Cube, ja. Hätte ich aber auch gern geguckt.
Ja. Ja, und so ist leider, entsteht leider am Ende keine spannende The Thing-Situation dort. Es ist, läuft irgendwie alles gleich ab. Ein Problem ist ja auch einfach, dass der Film eben keine Schauwerte bietet. Also er macht eben aus seiner Location nicht viel. Es ist zugegeben, nachher Richtung Showdown, wenn auch wirklich der Schneesturm richtig tobt, gibt's zumindest so ein paar, ja, atmosphärische Momente, würde ich ihm auf jeden Fall zugestehen. Aber es ist halt leider auch so, dass dort zwar relativ viele Figuren ableben, aber da irgendwie nichts draus gemacht wird. Ne? Also ich weiß, will ja jetzt noch nicht auch jedem Film irgendwie abfordern, dass er dort Splatter reinbringen soll oder sowas, aber ein bisschen mehr, André, hätte es doch schon sein können, oder?
Das schwankt halt auch extrem, finde ich. Du hast teilweise, hast du sehr explizite Geschichten, gerade am Anfang, wie du sagst, mit dem Bohrer. Dann später hast du halt Szenen, die passieren halt im Off, also teilweise werden dann eben nur Leichen gefunden. Da gab es auch teilweise so Zwischenschnitte. Da wird zum Beispiel einmal draußen irgendwie eine Leiche so in einem Wasser gezeigt. Und du weißt erst gar nicht, wer es ist. Und ich dachte erst, es wäre hier der Partner von Sly, hier der Hendrix.
Ja, Hendrix.
Aber ist er gar nicht, weil der ist ja später wieder da. Also er war es aber gar nicht. Und dachte, man sieht aber fast so aus, diese Wasserleiche, die man sieht. Es war auch so völlig kontextlos. Und ja, manche Leichen werden halt gefunden. Und bei den Morden, die dann selbst passieren, hast du meistens auch entweder zum Beispiel, wo der eine Typ mit dem auf den elektrischen Stuhl geworfen wird. Da siehst du auch quasi nur den Wurf. Und dann hörst du auch wieder nur so, wie es irgendwie blitzt und zuckt. Und das war es dann auch halt wieder. Und ja, also viel daraus machen tut er auch nicht. Und es ist ja wirklich dieses Zehntleider-Jägermeister-Prinzip, so einer am anderen fällt, dann wird halt ja spekuliert, wer könnte es sein. Aber so richtig misstrauisch ist es auch nicht. Also es ist auch nicht so, dass, also der einzige richtig misstrauisch ist am Ende Sly, weil er die einfach alle anderen in den Raum sperrt und sagt, wir müssen jetzt da mal drinbleiben. Oder auch so völlig kommentarlos. Und also es wird ja
der Schnitt war auch schlecht.
Es wird ja auch gar nicht richtig diskutiert, dann wirklich so richtig, was passiert. Also der Zuschauer muss sich einfach selber vorstellen, was jetzt gerade dafür ein Misstrauen herrschen muss eigentlich, aber irgendwie passiert es auch gar nicht so richtig. Und ja, die Morde selbst halt, wie gesagt, schwanken total. Und ich weiß ja nicht, ob der DC da noch was hergibt. So richtig, ich glaube, bei zwei Szenen hatten wir gelesen, ne, gibt's noch ein bisschen mehr. Aber ja, also ich bin ganz bei dir, es muss jetzt nicht immer splattern und es wird auch, glaube ich, jetzt gar nicht in den Kontext des Films passen, der ja eigentlich schon irgendwie so halb ernst anfängt und dann am Ende dann trotzdem eben so ein Slasher einmal eins macht. Aber ja, so ein bisschen mehr Kreativität hätte es schon sein dürfen dafür, dass der Rest des ganzen Szenarios eben so unkreativ im Endeffekt ist. Und ich finde auch, dass der Film, wie gesagt, er so ein richtiges Recherchieren so untereinander, wer könnte es denn sein, passiert ja auch nicht. Sondern also sagen wir mal so, der Satz von Sly, er sagt einmal selbst irgendwann am Ende des Films, sagt er, einer von uns ist kein Cop. Und gefühlt 7 Minuten später ist auch schon der Reveal dann da, das Ende. Also bevor er, also quasi er wirft die Frage auf, so der Zuschauer sich die ganze Zeit selber stellt und dann ist der Film eigentlich auch schon vorbei.
Es ist vor allem ein Hauptproblem sehe ich da, dass der Film auch einfach nicht es schafft, irgendwie zu unterhalten. Ich fand das, was Pascal vorhin gesagt hat, irgendwie voll zutreffend. Dass nicht nur, also das, was wir sehen, ist ja schon sehr depressiv und sehr melodramatisch, aber ich finde auch, dass diese Stimmung auf den Zuschauer auch so überschlägt, dass du irgendwie nie, ein Slasher ist ja, der soll ja eigentlich schon irgendwie, naja, positive Emotionen wecken, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er soll ja zumindest Spaß machen, er soll uns gruseln und Spaß machen, aber der Film schafft es halt nicht beim Ansatz, auch nur irgendwas von diesen beiden Kategorien abzuliefern, weil irgendwie, es sind halt so viele Figuren da drin und eigentlich auch gute Schauspieler, die du da hast, irgendwie nur als Beispiel Tom Berenger oder Robert Patrick, aber der Film gibt den Leuten ja nicht mal irgendwie mal Momente, irgendwie was von sich zu präsentieren im Sinne von, gibt ihm mal mehr Charakter als jetzt zum Beispiel irgendwie Jeffrey Wright hat. Ja, Jeffrey Wright ist halt der einen Knacks mehr hat als die anderen und so weiter. Und Robert Patrick ist der überhaupt keinen Bock hat, da zu sein, so wie alle anderen auch. Aber der leistet halt ein bisschen Widerstand und sowas. Aber das sind doch keine Charaktereigenschaften, die mich irgendwie dazu bringen, mich emotional zu connecten mit den Figuren. Und so irgendwie ist, glaube ich, das, was so dem Film am meisten fehlt. Neben der Spannung einfach der Spaß. Also es ist, glaube ich, einer der trostlosesten Slasher, die man sich angucken kann, Pascal.
Ja, es ist halt wirklich, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, so eine depressive Nummer, weil es irgendwie nicht richtig hinbekommt. Ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar und es ist ja auch okay, dass du jetzt sagst, okay, der Jake, also Sylvester Stallone ist jetzt irgendwie ein gebrochener Mann und da kommt er hin. Natürlich ist er dann auch nicht gut gelaunt. Und es ist halt auch natürlich eine Spezialfähigkeit von Sylvester Stallone halt dieses sehr melancholisch, lethargisch, ich will nicht immer depressiv sagen, aber dieses sehr traurige so gut zu acten, weil er ja auch so sein Default, so sein Ausdruck ist ja auch oft so.
Ja.
So, und aber das ist hier auch so drüber, dass ich so richtig denke, so, oh Mann, mich zieht das richtig runter, wie er dann da am Anfang durch die Einrichtung schlendert, immer so eigentlich halt mit dem Blick eher zum Boden.
Wie ihn auch der eine begrüßt ihn doch dann und sagt doch hier bla 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 und ja, grüß dich. Und er so, und geht weiter, so gibt ihm so ganz locker die Hand so, als ob die
genau, er gibt allen so die ganz, eben noch die Hand und geht dann weiter und dann ist das halt auch bis dann irgendwann, er kommt eigentlich auch erst immer nur aus sich raus oder macht irgendwas, wenn er entweder provoziert wird, dann meistens halt von dem Noah, dem von Robert Patrick gespielten, der halt immer so ihn sehr, provoziert und immer eigentlich alle angreift, oder wenn es halt darum geht halt, die Frau zu beschützen und dann später halt, wenn er merkt, dass es doch der Killer ist. Was auch nochmal ein Punkt ist, den ich weiß nicht, ob du ihn gleich noch ansprechen wolltest, aber diese ganze Augennummer fand ich auch, ich habe das nicht richtig gerafft, ob da noch ein tieferer Sinn hinter war oder ob das einfach nur so ein, wir brauchen irgendein schräges Thriller-Serienkiller-Motiv. Und deswegen hat das mal auf die Augen abgesehen. Und deswegen tätowiert er jetzt dem einen unter die Augenlider, I see you. Ja, weiß ich nicht, das habe ich nicht gerafft.
Ich muss zugeben, ich fand das auch, die ganze Motivlage des Killers, also André hat es eben schon angedeutet, der Reveal kommt ja dann noch relativ zeitnah und der ist auch irgendwie so uninteressant, weil irgendwie, es ist vielleicht die Person, die sich von allen am ehesten so, mysteriös verhalten hat, dass man sagen kann, ja, der ist es. Kenner des Trailers erraten das sowieso schon, weil der Trailer ungenierterweise das Ganze eh schon verrät im Vorfeld, wenn man sich den angesehen hat. Aber es ist halt auch noch die Figur, die irgendwie am blassesten ist von allen. Und so egal. Und seine Motivation ist so Wayne, ich weiß es nicht. Also
wusstet ihr sofort, wer es ist, als ihr den Film gesehen habt zum ersten Mal?
Naja, also mir war zumindest klar, dass es nicht Robert Patrick ist, weil das wäre einfach way too obvious. Ich hatte vielleicht gedacht, dass es bis Kris Kristofferson selbst stirbt.
Ja, ich auch.
Hätte es sein können, weil da wäre vielleicht noch eine Motivation da, vielleicht ist da mal irgendwas vorgefallen und er lädt die Cops dort ein, um sie umzubringen.
Genau, keine Ahnung. Das wäre sogar noch eigentlich am sinnvollsten gewesen. Dass er quasi
auch gezielt, am logischsten gewesen.
Dass er gezielt seine Frau tötet, damit er in der Hoffnung oder in dem Wissen, dass er danach in so eine Rehab muss und ihn dann da reinziehen kann, genau da hat, wo er ihn will. Das wäre eigentlich total logisch gewesen, aber er war es dann nicht, genau.
Ja.
Vor allem, als dann Kris Kristofferson gekillt wird, der wird mit einer Axt erschlagen.
Ja.
Das siehst du aber nicht, weil sie vorher wegschneiden. Und ich dachte noch so, oh, vielleicht ist das so smart. Vielleicht sollst du denken, er ist tot, aber es war es dann gar nicht, weil vielleicht sind es zwei Killer oder sowas. Aber nee, es war einfach total billig.
Ja.
War auch relativ unwürdig. Man sieht dann ja nur noch einmal, glaube ich, kurz die Leiche irgendwie hinten im Schnee liegen mit der Axt in der Brust.
Ja, es ist schon, wie gesagt, ich würde ihm noch ein bisschen zugestehen, dass es im Showdown dann auch so ein bisschen mehr Action gibt. Da kommt der Film so ein bisschen aus seiner Lethargie raus und lässt dann auch so ein bisschen Stallones, sag ich mal, weltberühmte Fähigkeiten ein bisschen zur Geltung kommen. Er darf sich dann auch ein bisschen prügeln und ein bisschen rumlaufen und so weiter.
Weltberühmte Fähigkeiten, ein bisschen rumlaufen.
Ein bisschen prügeln.
Nein, ich weiß, was du meinst, das ist natürlich recht. Ja. Darf man mal ein bisschen was zeigen, ja.
Ja, und da kann der Film dann auch noch ein bisschen punkten, finde ich. Viel zu spät natürlich, aber er lässt einen dann nicht ganz unversöhnlich zurück. Aber im Prinzip ist das, ja.
Du, der Klimax ist mein Highlight. Wie er halt den Killer killt. Das ist wirklich. Da hab ich ein bisschen applaudiert, auch kurz, weil es einfach wirklich, es ist A, wirklich auch recht hart und einfach auch so unnötig hart. Da habe ich ein bisschen gefeiert.
Ja, es ist so eine Genugtuung dann auch, weil man darf ja auch nicht vergessen, was auch alles passiert ist im Vorfeld und so weiter. Und das ist dann einfach dann auch ein bisschen Genugtuung und die kaufe ich dann Sly auch ab in der Rolle dort.
Ja, aber es ist halt wirklich richtig, richtig schön unnötig hart, so zweimal dieses Ding da rein. Einmal rein, dann nochmal rausziehen, nochmal reinwerfen.
Fast schon unerwarteter Payoff, würde ich sagen, am Ende.
Ja, aber eben wie du sagst, leider viel zu spät alles.
Ja, ja, es ist halt so wirklich, dass der Film, sobald er eben die Rehab-Klinik dort betritt, ist er halt so beliebig. Das ist halt alles so ausgelutschte Slasher, einmal eins, aber eben trotzdem nicht mal das, was ein Slasher ausmacht, irgendwie mit drin. Also es ist, wie gesagt, die Kills machen keinen Spaß, die Stimmung macht keinen Spaß, weil es eben weder gruselig noch spannend ist. Du fieberst mit keiner Person so richtig mit, außer eben vielleicht ein bisschen mit Sly. Und das ist alles ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Und du kannst halt, genau, das, was eben zum Beispiel The Thing hat, der, wie gesagt, so ein ähnliches Gebäude dort als Setting hat, aber der wirkt halt auch so ein bisschen klaustrophobisch und der zeigt auch so ein bisschen so diese Ausweglosigkeit der Situation und ich finde, es kommt in Detox gar nicht richtig rüber irgendwie, finde ich.
Also, nee, die sagen auch nur im Nebensatz mal so, ja, der Funk geht übrigens nicht. Also
ja.
Dieses Abgeschnittensein kommt überhaupt nicht richtig rüber auch, da stand so recht, ja genau.
Ich habe das Gefühl, dass das Detective Hendricks draußen da in seiner Hütte und beim Eisangeln abgeschnitten ist, als die anderen in ihrem Gebäude.
Ja, du, wie gesagt, die Szenen sind ja auch dafür da, dass du weißt, ja, okay, der ist noch da und der kommt vielleicht auch zur Hilfe oder so, aber so richtig was machen tut er ja auch nicht mehr dann.
Ja, vor allem musst du nicht arbeiten?
Nee, Eisangeln, der Urlaub.
Ja, das ist schon.
Die haben bisschen alle Sabbat, ja, nach der Nummer. Aber ich verstehe auch nicht, warum ist er denn jetzt nochmal zurück? Weil er ist ja, am Ende steht er da ja. Wurde das erklärt?
Nee, er sagt ja nur einmal so mittendrin so, ich muss da wieder hoch, da stimmt was nicht. Aber dann siehst du ihn noch gar nicht mehr bis zum Ende, dann ist er da. Ja.
Bis er da einfach um dieses Gebäude rumschleicht und halt genau. Slater ihn halt fälschlicherweise für Sly hält.
Genau.
Ja, cool. Und das war auch echt, ja, was für ein Einsatz.
Ja.
Das war irgendwie auch albern.
Aber es ist halt wirklich so, ich bin da absolut auch genau so, was Pascal da vorhin gesagt hat. Das Problem ist einfach, dass der Film mit diesem einschneidenden Ding, mit dem Tod der Frau und dadurch dann eben die Darstellung von Sly mit dem Selbstmordversuch, der legt so einfach so einen eigentlich ernsten, grundtristen, depressiven, ich nehm's jetzt trotzdem mal in den Mund, Stimmungskiller da fast rein. Also nicht, beziehungsweise nein, er baut eine wirklich düstere, melancholische, traurige Stimmung auf, um dann aber ein Slasher werden zu wollen. Und die Kombination funktioniert halt einfach nicht. Weil wenn der Film so eine einleitende Düsternis mitbringt, kannst du am Ende nicht erwarten, dass er dir Spaß macht. Aber eben wie er inszeniert ist, also er könnte das ja auch so inszenieren, dass der ganze Film eben diesen absichtlich diese gebrochenen Mann das Ding durchzieht, aber dafür ist er dann einfach schon wieder zu plakativ dann auch in der zweiten Hälfte einfach und zu sensationslüstern fast schon. Also er will ja dann auch suggerieren, dass du dich ein bisschen gruseln sollst oder zumindest versuchen, dass du ein bisschen so eine unheilvolle Stimmung hast und so, aber es klappt alles einfach überhaupt nicht, weil eben wie gesagt der Grundstein gelegt ist, dass es eigentlich eine dramatische Story um Sylvester Stallones Charakter ist. Aber das wird ja gar nicht ausgespielt. Und das ist einfach, die beiden Filmteile passen einfach wie so ein falsches Puzzlestück. Die passen nicht zusammen. Das klappt einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, runden wir das Ganze ab, würde ich sagen. Also ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Also der Film hat bei mir natürlich immer noch so ein paar Bonuspunkte, weil eben Sly mitspielt. Und ich finde schon, dass er gemessen an dem, was er mit was er hier arbeiten kann, gut, er kann natürlich mit guten anderen Darstellern arbeiten, das will man ja nicht absprechen, aber das Drehbuch ist halt ziemliche Grütze und ich finde, er macht da schon relativ viel draus, das ist schon die erste, also er ist ja nun mal, klar, er hat Rocky super gespielt damals, also auch schauspielerisch, aber ansonsten sind ja seine, wie ich eben schon gesagt habe, seine Trademarks eher das Körperliche und Physische und schauspielerisch waren ja eher die wenigsten Filme, wenn ich jetzt vielleicht zuletzt war es in Creed noch oder der eingangs von mir angesprochene Copland zum Beispiel, aber wenn es jetzt rein um die schauspielerischen Momente geht, da ist das hier, diese ersten 20 Minuten aus Detox gehören locker zu den Top 10 Momenten von Slys qualitativer Schauspielkarriere. Also man nimmt ihn das schon durchaus ab, alles, was er da macht, aber das rettet hier halt irgendwie nichts. Der macht halt aus seinem Setting einfach überhaupt nichts, obwohl es viel Potenzial bietet eigentlich. Mhm. Selbst so ein, Pascal, du erinnerst dich vielleicht auch so Wrong Turn 4 aus seiner verschneiten, seiner Burg da im Schnee und sowas. Selbst der macht da mehr draus. Es ist alles sehr highlightlos und spaßlos und spannungslos und blutarm und irgendwie auch so ein bisschen ermüdend, obwohl der Film ja nicht sonderlich lang geht. Also mir wäre es tatsächlich, wie wir schon festgestellt haben, irgendwie lieber gewesen, wenn das, was André vorhin gesagt hat, wenn es einfach so ein Cop-Thriller gewesen wäre, dass Sly irgendwie durch die Stadt jagt, um diesen Killer zu kriegen und der halt immer wieder andere Polizisten noch umbringt irgendwie, das wäre halt schon cooler gewesen.
Das wäre halt konsequent gewesen, ja.
Ja, und so ein bisschen einfach so ein bisschen Ermittlungsarbeit noch, ein bisschen Detective-Kram dabei und sowas, das hätte man da alles irgendwie mit reinbekommen können, das wäre durchaus vielleicht ein guter Ansatz gewesen, jetzt auch nichts Besonderes.
Ich sag mal so, einerseits, es wäre nichts Neues gewesen, deswegen wollte ich gerade noch sagen, das ergänzend, generell, ich bin generell eigentlich von dem Plot sogar ein bisschen begeistert, weil der Film eben mal was anderes macht. In 90% der Fälle, ich meine, die Ausgangssituation, quasi die Partnerin von der Hauptfigur, meistens Ermittler oder so, wird getötet. Oder halt kommt in Bedrängnis durch eine Ermittlung. Das ist ja nichts Neues, das gibt's ja schon zuhauf. Aber meistens ist es ja dann doch so, dass eben wenn den Angehörigen was passiert, wird's als Anreiz genommen, für dann eben in die Rache-Story zu gehen, ja? Die Ermittlungen, dann wird erst richtig ermittelt, jetzt, now it's getting personal, weißt du, jetzt ist es persönlich, jetzt bin ich persönlich hinterher, jetzt ist es nicht mehr mein Fall, jetzt ist es quasi meine Lebensaufgabe und so weiter. Und hier wird's mal umgedreht eben, dass dieser Schicksalsschlag ihn, die Figur aus dem Leben reißt und er kann nicht mehr seinem Job nachgehen. Ich finde es eigentlich cool. Nur wie der Film dann damit umgeht und das fortführt, das ist halt einfach schlecht leider. Und das passt halt nicht zusammen. Nimm den Film an sich, nimm die zweite Hälfte als Einzelfilm. Lass den Anfang gar nicht passieren. Sag einfach hier, das ist ein Rehab-Zentrum. Ob der jetzt dann in diesem Bunker spielen muss, zwar hingestellt, aber ne, mach diese Rehab-Story und bau dann was da draus. Okay, nimm den Anfang und mach daraus was Eigenes. Okay, aber beides zusammen klappt halt nicht. Aber die Prämisse zu sagen, wir lassen mal die Hauptfigur an sowas zerbrechen, das mag ich eigentlich. Weil das ist mal wirklich tatsächlich mal eher eine Ausnahme.
Ich muss mich auch ein bisschen revidieren. Ich habe gestern 21 Bridges gesehen, diesen Cop-Thriller mit Chadwick Boseman, dem Black Panther. Und der hat halt quasi das sowas Ähnliches auch, dass Chadwick Boseman ermittelt in einem Fall, wo ein paar Polizisten getötet wurden und er dann quasi in nachts in der Großstadt in New York dort ermittelt und so weiter. Und das ist dann, da sieht man dann auch wieder, was denn bei so einer Prämisse Mittelmäßiges bei rauskommt. Und das wäre wahrscheinlich jetzt bei Detox auch nichts anderes gewesen, wenn er die erste halbe Stunde fortgesetzt hätte. Insofern gebe ich recht, beide Ansätze sind interessant, aber sie funktionieren halt zusammen irgendwie nicht, wie André schon gesagt hat. Ansonsten, ja, die Charakterzeichnung ist mir zu wenig, ist mir einfach zu viel Abziehbilder, die dort durch die Szenerie laufen und handwerklich auch nicht gut. Also wirklich, eben allein optisch ist der Film halt super langweilig und was den Schnitt betrifft, ist er sogar technisch einfach schlecht. Aber ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein bisschen zu wenig Originalität, zu wenig Blut, zu wenig Spannung. Da ist wirklich fast die Produktionsgeschichte und das, was mit dem Film passiert ist und was mit Stallone rund um den Film passiert ist, fast das Interessantere als der Film selbst. Aber ich gebe ihm meine Sly-Punkte noch dazu und ich gebe auch zu, dass man ihn noch irgendwie weggucken kann. Also es ist natürlich keine Auszeichnung für einen Film, wenn man sagt, ich kann ihn gut weggucken. Aber er stört mich jetzt auch nicht, wenn ich ihn gucke. Deswegen gebe ich ihm noch 2 Sterne. Er ist keine Belastung für mich. Pascal, wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Ich würde auch nur einmal noch unterstreichen, das, was André eben auch so schön gesagt hat, dass es halt wirklich, ja, wie du gesagt hast, 2 Puzzlestücke, die jetzt hier als kompletter Film irgendwie nicht zusammengehen. Aber prinzipiell die Idee ist halt wirklich cool. Wie du gesagt hast, das ist mal ein anderer Ansatz. Ist aber dann irgendwie, war nicht in der Lage, das stimmig zusammenzufügen. Ich habe halt tatsächlich, also das Einzige, was mich dann halt, was überhaupt dazu gesorgt hat, dass ich den halt noch weggucken konnte, ich hätte ihn jetzt ja eh geguckt, aber dass ich jetzt irgendwie halt nicht wirklich ganz aktiv genervt war. Ich habe das schon alles erkannt, was mich stört, und ich hatte da jetzt auch nicht maßgeblich viel Spaß dran. Aber es ist dann halt am Ende der Cast, der halt dann doch mit ein paar charismatischen Schauspielern aufwarten kann, die halt ist nicht so viel falsch machen können, als dass ich mich nicht irgendwie freue, sie dann zu sehen. Das ist halt jetzt hier natürlich eindeutig Sylvester Stallone und für mich dann halt noch Robert Patrick, der ja auch relativ viel noch zu tun hat im Film oder zumindest oft irgendwie in Dialoge verwickelt ist und da auch immer noch wurde da auch schon auf die richtige Rolle gecastet und dieses Arschloch, das er spielt, das kann er halt auch. Und natürlich, wäre viel zu offensichtlich gewesen, wenn er jetzt der Killer gewesen wäre, dafür war er auch viel zu wahnsinnig oder zu eindimensional. Aber trotzdem hat es mich irgendwie gefreut. So, damit kann ich dann ein bisschen mitgehen. Das hat schon funktioniert. Und ich habe dem jetzt tatsächlich 2,5 sehr wohlwollende 2,5 Sterne gegeben. Aber ja, vielleicht werden es auch, wenn ich den noch mal gucke oder wenn ich länger drüber nachdenke, 2, keine Ahnung. Ich würde den auch jetzt nicht empfehlen. Dafür gibt's zu viele gute Alternativen. Zu viel ist hier einfach nicht gelungen und zieht einen runter. Und nee, gibt eigentlich keinen Grund, den zu empfehlen.
André.
im Grunde alles gesagt. Also für mich auch, ich war wirklich vom ersten Drittel wirklich angetan, nach dem zu langen Intro. Aber den Aufbau fand ich wirklich gut, der hat mir gefallen. Da dachte ich wirklich erst, okay, das wird doch echt vielleicht ein spannender Cop-Thriller, weiß gar nicht, was Christa gesagt hat, dass er so doof ist. Weiß gar nicht, warum er den 2 Sterne gibt auf Letterboxd. Aber ja, dann kommt eben wieder dieser Bruch mit dem Film und ab dann geht's leider bergab. Dennoch muss man trotz allem Gemecker, ich fand auch, also insgesamt haben wir sehr viel gemeckert, der Film hat aber, er hat seine Momente, der hat echt Momente, die ihn trotzdem noch irgendwie immer wieder mal hochholen, sei es dann doch mal ein Kill, der ganz cool ist, sei es mal ein Dialog, der dann doch irgendwie spannend ist, der witzig ist, der skurril ist, sei es dann doch mal irgendwelche kurzen Twist-Momente, die du so nicht gesehen hast. Die sind zwar nicht großartig, aber die sind immer wieder mal, holen dich zurück so aus der Lethargie der grauen Betonbauten. Und deswegen, ich habe mir am Ende jetzt auch 2 gegeben, weil man kann ihn schauen. Er ist keine komplette Katastrophe. Sly liefert solide ab, auch wenn er in seiner Rolle. Und da kann er halt einfach ein Stück weit nichts für, weil er eben halt hier in diese schwer depressive, am Boden zerschmetterte Rolle gedrückt wird, aber halt gleichzeitig dann doch irgendwie Action performen muss. Das ist halt wie halt einfach so, das Drehbuch hat ihn da einfach so ein bisschen einfach quer geschrieben. Und da muss er einfach machen, was geht, und das macht er okay. Und dann eben auch der Payoff am Ende hat es für mich auch nochmal hochgerissen, weil er einfach wirklich auch dann so genießbar ist. Und das Ganze findet dann eben einen sehr schwungvollen, blutigen Abschluss. Und von daher, also 2 Sterne gebe ich ihm, ist keine Komplettkatastrophe, weil bei mir ist immer so, um mal in meiner Letterbox-Wertung zu sprechen, 1,5, wenn es dann runtergeht, ab 1,5 landet ein Film bei mir auf die schlechtesten der schlechten Filme. Und da gehört er noch nicht hin, da ist er noch gerade wirklich so haarscharf dran vorbei, man kann ihn noch schauen, er hat seine kleinen Schauwerte, aber ich hätte trotzdem halt lieber die erste Hälfte ausgearbeiteter gesehen, als dann in diese zweite Möchtegern-Slasher-Hälfte zu driften. Aber ja, beides zusammen ist halt einfach nicht aufgegangen, leider.
Es geht tatsächlich noch ein bisschen tiefer in die Schublade bei Stallone. Ich weiß nicht, ob euch der Film Driven bekannt ist. Das ist ja so ein Film der ursprünglich die Formel 1 Lizenz haben sollte, sie dann aber nicht bekommen hat und dann mit so einer Fake-Rennsportliga umgeht. Und dort spielt er einen Rennfahrer und dort spielt auch Til Schweiger eine Hauptrolle als Rennfahrer Bo Brandenburg. Kein Scheiß. Und da, ja, also guckt euch das mal an. Dort läuft auch
hab ich auch noch nie gesehen, nee.
Blümchen und Verona Feldbusch laufen da auch durchs Bild. Also
tatsächlich?
Das ist, ja, ist von Deutsche Filmförderung bezahlt. Deswegen musste der Regisseur das alles erdulden, dass diese Leute da durchs Bild laufen. wirklich ohne Scheiß. Das ist dann noch mal eine ganze Stufe unter diesem Film hier. Da ist der hier noch Gold gegen.
Kann ich noch mal einfach deine Trivia, oder kann ich das noch mal fragen? So wie ich es verstehe, ist doch, wenn du irgendwie eine Filmförderung aus Deutschland hast, dann musst du auch einen gewissen Teil des Geldes wieder in Deutschland ausgeben, oder?
Ja. Und wahrscheinlich werden damit dann so? Die Schauspieler bezahlt, ich weiß es nicht.
Ja, okay, ich frage mich jetzt sogar für Detox, inwiefern da dann wieder Geld zurückgeflossen
ist. Ja, ich weiß halt nicht, also Filmfonds, deutscher Filmfonds heißt ja noch nicht automatisch, dass es die deutsche Filmförderung ist. Ich weiß, bei Driven war auch die deutsche Filmförderung beteiligt, deswegen laufen da die Leute auch durch die Gegend und Til Schweiger groß und omnipräsent dort. Bei Detox kann es einfach nur sein, dass es einfach nur irgendwie finanziert wurde aus irgendeinem Privatfonds oder sowas, ich nicht. Deshalb konnte ich leider auch nicht aus dem Stallone-Buch recherchieren. Nochmal kurz zum Director's Cut, also ganz frisch, bevor wir hier aufgenommen haben, ist der Schnittbericht erschienen bei schnittberichte.com und ich habe das nochmal kurz ein bisschen ausgewertet und die berichten dort, dass Gillespies ursprüngliche Vision des Films sich gar nicht so grundlegend von der finalen Version unterscheidet. Die Version ist wohl ein bisschen verschachtelter als eben diese lineare Version, die wir jetzt hier in dieser Kinoversion gesehen haben. Also die hat wohl ein paar Flashbacks und ein paar Zeitsprünge, soll aber auch die Figur von Jake Malloy, also von Sylvester Stallones Figur, ein bisschen menschlicher und sympathischer machen und auch die Philosophie des Killers soll klarer und nachvollziehbarer sein. Der Film selbst soll dynamischer geschnitten sein, also eines meiner großen Kritikpunkte scheint dort scheinbar vielleicht etwas ausgemerzt zu sein, ich weiß es nicht. Und das Ganze soll nicht so statisch sein, aber sie sagen auch selbst, das macht trotzdem, also wer hofft, dass durch diesen Director's Cut ein anderer oder besserer Film entstanden ist, das ist hier nicht der Fall gewesen. Also sie meinen sogar, dass das Eingreifen des Studios vielleicht den Film sogar ein bisschen besser gemacht hat. Und auch das Ende soll nicht ganz so spektakulär sein wie hier. Also die Versionen nehmen sich nichts. Also man kann den Film in den USA im Director's Cut kaufen. Ich glaube, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt vorhin, das waren glaube ich $20. Kann man sich importieren, werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal machen, aber und dann vielleicht eine Nachlese oder sowas machen, aber erstmal ist das, glaube ich, jetzt nicht notwendig. Wir verweisen noch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ganz kurz auf unseren Supporters Club quasi. Ihr könnt uns auf Patreon und auf Steady unterstützen. Links sind in den Shownotes vermerkt. Dort bekommt ihr vorab Zugriff 3 Tage auf unsere Episoden, 2 Tage, 3 Tage. Und könnt exklusive Folgen euch anhören. Wir haben da ein paar Formate kreiert, werden auch in Zukunft noch ein paar Formate kreieren, die wir dort regelmäßig befüllen werden. Pascal und ich haben zuletzt The Vast of Night geguckt, die Amazon Prime Studio Produktion, und haben eine Folge dazu aufgenommen, die könnt ihr euch gerne anhören. Und ansonsten bleibt nur der Ausblick auf die nächste Folge. Dort werden wir wieder eine Gästin haben. Und wir haben uns einen knüppelharten Film aus der französischen Horror-Terror-Welle der 2000er rausgesucht. Und da wird es sehr saftig zu Werke gehen und nicht weniger depressiv als heute. Und damit wollen wir uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.